ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Staying Alive. Stars singen mit Legenden.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Yankees Wife Swap. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ja, das war ja eben was gerade.
Miguel, mein Puls ist gerade auf 180. Das war ja gerade ein ganz besonderer Ankunftsmoment hier am Podcast-Studio.
Um diese Folge hier aufzunehmen, was wir ja jede Woche machen in ARD Sounds, Tabs schließen und so weiter, treffen wir uns natürlich immer in unserer kleinen hier Pfefferkörner-Zentrale. Wir haben hier ein Büro angemietet, in dem wir den Podcast aufnehmen und da hatten wir gerade eine kleine Mission Impossible.
Direkt vor der Tür zu diesem Studio findet gerade eine Hochzeit statt. Also auf dem,
mitten im Industriegebiet.
Ihr müsst euch das so vorstellen, dass quasi der Gang zum Traualtar parallel ist zu der Einfahrt ins Studio und der Altar steht auf direkt gleicher
auf
Höhe
so
mit der Eingangstür zum Studio. Das
richtig
heißt,
mit Red Carpet und allem.
Das heißt, was ich eben machen musste, ist ein Walk down the aisle. Wirklich, ich bin parallel zu dem Gang, wo die Braut lang gegangen ist, einmal daneben direkt daneben gegangen, bin über so drei Rollatoren gestiegen.
Mit Sonnenbrille auf und so einem kultigen Rucksack auf dem Rücken.
Um hier zum Studio zu gelangen. Ich hatte mein Laptop und alles dabei, bekam hier angewetzt und dann sind die genau, also wirklich nicht auch irgendwie dabei, sich hinzusetzen oder dabei anzustoßen.
Nee, die saßen schon.
Nein, es war der Moment.
Ja, ich war ja schon da.
Willst du hier Ja sagen und, ja. oder nein?
Ich habe hier im Büro schon hier meine Tabs vorbereitet und war deswegen schon ein bisschen vorher da und habe auch die ganze Zeit schon gehört, dass Musik läuft und so und dachte mir, was ist denn da draußen los? Plötzlich klingelte das Telefon, Caro flüsternd am Apparat, du musst die Tür aufmachen, aber so genau timen, dass ich ganz wenig Zeit wie möglich neben dieser Hochzeit verbringe.
Ich stand halt neben dem Brautpaar mit meinem Rucksack auf.
Ja.
Oh Gott, ich muss mir gerade runterkommen, das war unangenehm.
Naja, jetzt sind wir hier aber fest im Sattel in ARD Sounds und kümmern uns heute mal wieder um HörerInnen-Tabs und Feedback.
Weil, was machen wir hier jede Woche, um das auch noch einmal zu sagen?
Tabs schließen.
Wir schließen unsere Tabs, wir haben die immer offen, pipapo, Klappe zu, Affe tot.
Ja, Caro, was hast du mitgebracht heute?
Erstmal muss ich sagen, Pöhl. Pöhl, nicht Pol, Insel Pöhl.
Hast du dich mal wieder verquatscht?
Ja, wurde mir mehrfach gesagt und es stimmt auch, ich weiß noch, ich war ja selber schon mal auf der Insel Pöhl und ich hatte es damals schon recherchiert, wie man das ausspricht, Pöhl oder Pol und nicht Pol. Ich habe es mir falsch gemerkt. Ich hab's jetzt hier.
Das ist an Kalle Pol gedacht,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, hab jetzt an Pol gesagt. Es heißt Insel Pöhl.
So ein Ärger aber auch. Dafür hat mich eine Nachricht sehr erfreut von Clara, die uns etwas über Hannah Montana berichtet hat. Und zwar schreibt sie, eure Folge über Hannah Montana hat in mir eine Erinnerung wachgerufen, die ich mit euch teilen möchte. Meine damals beste Freundin und ich haben zu Grundschulzeiten vor etwa 20 Jahren auch gerne Hannah Montana geguckt und im Hort dann die Serie nachgespielt. Und meine Freundin, übrigens namens Lilly, wollte dabei immer Hannah sein. Inbrünstig sang sie den Titelsong der Serie. I've got the best of homework.
Süß.
Finde ich sehr süß. Und Clara schreibt noch, dass ich wusste, dass Lilly statt von einem Doppelleben gerade etwas von Hausaufgaben singt, bestätigte mein Gefühl, dass ich die bessere Hannah von uns beiden gewesen wäre. Naja, aha. Hat mich sehr gefreut. Best of homework finde ich Hammer.
Hast du diese Mail gelesen von der 12-jährigen Hörerin Judith?
Ja.
Die hat mich komplett begeistert.
Süß.
Sie hat erstmal so eine erwachsene Art, eine Mail zu schreiben. Sie schreibt, auch für Kinder, die halbwegs aufgeklärt sind, ist der Podcast sehr gut. Ich bin 12. Eure Judith.
Ja.
Hammer.
Kinder, die halbwegs aufgeklärt sind, finde ich eine super Formulierung.
Judith hat eine geile Attitude. Sie hat auch noch geschrieben zum Thema Sissy, das liegt ja bei uns schon ein bisschen länger im Tabs-Archiv, als sie als jüngeres Kind in einem Sissy-Museum war und es im Souvenirshop kleine Nagelfeilen mit Sissys Gesicht drauf gab, fand sie das sehr ironisch, dass Sissy ja mit einer Feile ermordet wurde. Als jüngeres Kind fand sie das sehr ironisch.
Ja.
Judith, du bist einfach...
Halbwegs aufgeklärtes Kind.
Sie ist einfach cool.
Ja, dann hat uns Vanya noch geschrieben, und zwar, dass sie kürzlich ein Vorstellungsgespräch gehabt hat und am Tag davor unsere aktuelle Podcast-Folge gehört hat, in der wir über Gil Oferim und seinen Skandal gesprochen haben. Und dann kam doch tatsächlich bei dem Wissenstest bei dem Gespräch eine Frage dazu und sie hatte die Knowledge nur dank uns und bedankt sich bei uns. Schreibt tausend Dank. Da freuen wir uns natürlich. Wir helfen jederzeit gerne weiter. Und sie schreibt aber dann noch, PS, ich habe den Job leider nicht bekommen. Naja.
Ja, wir betrachten uns trotzdem total gerne als Lebensretterin hier im Podcast. Dazu passend hat uns Rieke geschrieben, ich habe gerade eure Folge zu Winnie Puch gehört. Als ihr dieses russische Gesinge von Winnie Puch, das ist ja die russische Version von Winnie Puh, abgespielt habt, war ich total verwirrt, weil ich plötzlich dachte, dass ich das kenne. Als ihr ihn dann beschrieben habt, musste ich ihn direkt googeln. Tatsächlich hatte meine Schwester zur Schulzeiten mal eine russische Austauschschülerin, die mir eine singende Version von Winnie Puch als Kuscheltier mitgebracht hat. Und ich habe mich immer nur gefragt, was das für ein seltsames Kuscheltier war, weil ich auch nicht verstehen konnte, was es singt. War gerade ein richtiger Aha-Moment, viele Jahre später. Danke dafür und für euren Podcast. Liebe Rieke, das freut uns natürlich.
Ach wow, ja, das freut uns natürlich. Hast du vielleicht zufälligerweise noch ein paar LehrerInnen-Beleidigungen mitgebracht?
In der Tat, da habe ich nochmal eine Top 3 rausgesucht. Die erste kommt von Esor, nämlich, mein Biolehrer hat mal vor der ganzen Klasse zu mir gesagt, man sollte dich in den Mutterleib zurückverfrachten und dann abtreiben.
Was?
Nett, ne?
Nein, hat er nicht gesagt.
Hat er anscheinend gesagt, der Biolehrer.
Ach, lieber, ey.
Und er müsste als Biolehrer eigentlich wissen, dass das gar nicht geht.
Ja, außerdem, ja. Das ist das eigentlich
Verwerfliche daran.
Das ist das größte
Problem an dieser Aussage. Ja, was LehrerInnen einem so immer vor den Latz knallen, ne? Dann hat Noah noch geschrieben, er hat einen Spruch mitgebracht eines Berufsschullehrers, der oft ein bisschen eine ruppigere Sprache hatte, ein Lehrer vom alten Schlag, der gesagt hat, Noah, wer als Rindvieh geboren wird, kann nicht als Nachtigall sterben. Finde ich einigermaßen poetisch von dem Berufsschullehrer.
Da wird mit Metaphern gearbeitet.
Mhm. Und ein Highlight wurde mir noch zugeschickt von Nele. Sie schreibt, hallo Caro, ich weiß, ich bin spät dran, aber ich glaube, ich habe noch einen sehr schönen Beitrag zum Thema Lehrersprüche. Mein Physiklehrer hat von der 8. bis zur 10. Klasse am Ende des Unterrichts immer gesagt, so, jetzt ist Schluss, die Jungs ins Tierheim, die Mädchen zu mir heim.
Was?
Ende der 90er Jahre scheint das keinem unangenehm aufgefallen zu sein.
Ach du liebe
Nele. Naja.
Boah, was da alles ans Tageslicht kommt.
Danke, liebe Nele, dafür.
Ach du lieber Himmel, ja. Apropos ach du lieber Himmel, natürlich gehen wir heute auch nochmal genauer auf euer Feedback zu unserer Folge mit Jochen Schropp ein. Jochen Schropp, der erste Too Many Taps-Gast, der noch während der Folge selbst zum Tap wurde.
Ja, so kann man sagen.
Da hatten wir beide unseren persönlichen Kescher glaubt an Geister-Moment.
Ja, wie bei Seth Meyers damals, wurde uns hier plötzlich brühwarm von einer echten Geistergeschichte erzählt. Wir haben natürlich eure Nachrichten dazu gelesen und die zahlreichen Kommentare und nehmen uns das zu Herzen und nehmen das auch an. Und wir sehen das allermeist ja genauso wie ihr.
Ja, rückblickend kann man da jetzt natürlich über vieles streiten. Uns beiden ist natürlich völlig klar, dass nichts von dem, was da erzählt hat, irgendwie wissenschaftlich ist.
Wir haben es im Disclaimer am Anfang bereits erwähnt, aber es ist uns ganz wichtig, das nochmal hier zu sagen, weil es sich durch die Folge nicht so richtig durchgezogen hat. Nichts davon, was Jochen da erzählt hat, ist irgendwie faktenbasiert oder sonst irgendwie wissenschaftlich belegbar. Uns ist total klar, dass Menschen, die in solchen esoterischen Gewerben arbeiten, oft mit Ängsten von Menschen spielen und finanziell von Trauer und Not von solchen Menschen total profitieren.
Du hattest ja selber sogar schon mal damit zu tun.
Total. Ich würde gerne einmal sagen, wenn ihr Probleme habt und Ängste, wenn ihr vielleicht gerade einen Verlust erlitten habt, bitte geht nicht zu einem Medium, sondern vielleicht zur Therapie oder sucht euch sonstige professionelle Hilfe. Das ist ganz wichtig. Ich hatte, wie gesagt, selber mal ein solches Erlebnis ganz unverhofft. Ich habe mir als Jugendliche Hilfe gesucht bei einer vermeintlich seriösen Therapeutin, die mir dann plötzlich was von Astrocharts und den Tempelrittern erzählt hat. Also die hat mit mir so angebliche Rückführungen gemacht, um die ging es ja auch kurz in der Folge, über Stunden und hat alle meine Probleme oder Sorgen, valide Sorgen aus der echten Welt, die ich in dieser Zeit gerade hatte, alles auf vermeintlich vergangene Leben geschoben. Was natürlich total der easy way out ist, weil du dann nicht wirklich irgendwas angehst aktiv, sondern du sitzt dann dort und jemand will dir weismachen, ich kann dir helfen, ich kann alle deine Probleme lösen. Wir gehen einmal zurück in die Zeit der Kelten oder hier sehe ich dich nochmal auf dem Acker. War tatsächlich der Fall, wo ich von einem Flug irgendwie überrollt wurde. Natürlich. Und dann hat sie da irgendwie die Verbindung zu meinem früheren Leben gekappt und es war ein kompletter Scam. Also es war wirklich, es hat auch nichts mit Hypnose oder sonstigem zu tun. Ich weiß, es gibt verschiedenste Therapieformen, aber da habe ich total gemerkt, das waren genau diese Taktiken, die da angewendet wurden. Rückblickend kann ich das total einordnen, dass sie mir Suggestivfragen gestellt hat. Ja. Und immer, wenn ich gesagt habe, ja, ich sehe jetzt gerade das oder das war so, dann sagt sie, ja, siehst du? Siehste, habe ich doch gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass das solche Medien auch so machen. Die finden immer Anknüpfungspunkte an dein persönliches Leben. Und irgendwas stimmt halt immer. Trotzdem möchten wir Jochen seine Erfahrung nicht absprechen, die er da gemacht hat. Das war ja extrem persönlich, was er uns da erzählt hat. Und es ging um einen Verlust. Also jeder kann das so handhaben, wie er möchte. Wollen hier aber auf keinen Fall Werbung machen für den Beruf des Mediums.
Ja, ich hatte jetzt allerdings auch nicht das Gefühl, dass wir seiner Geschichte komplett unkritisch gegenübergestanden haben. Abgesehen davon war ich total begeistert, wie tief viele HörerInnen in den Folgen drin waren. Also was da noch an Etsy-Hexen und Druiden nochmal rausgeholt wurde bei dem Thema in den Kommentaren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch eine Sache aus den Kommentaren möchte ich hier nochmal aufgreifen, und zwar eine Podcast-Empfehlung zu genau diesem Thema, den man auch bei ARD Sounds hören kann, eine ARD-Podcast, nämlich Quarks Science Cops. Die haben sich auch nochmal mit der Masche von solchen Geistermedien auseinandergesetzt und wie sie eben die Trauer von Menschen ausnutzen, um ihnen dann einfach auch Geld aus der Tasche zu ziehen. Habe ich mir auch nochmal angehört und empfehle ich hier an der Stelle auch nochmal.
Alles klar, dann ist dazu, glaube ich, erstmal genug gesagt.
Uns wurden aber noch sehr, sehr viele Geistergeschichten eingeschickt von Leuten, die was Ähnliches erlebt haben. Die lesen wir heute jetzt aber mal nicht vor.
Die bewahren wir uns mal auf für vielleicht die Halloween-Folge.
Und in meinen Tabs wird heute bewiesen, dass man vielleicht gar kein Medium braucht, um Tote wieder zum Leben zu erwecken, sondern manchmal nur Pro7. Wollen wir da mal reingehen?
Sehr, sehr gerne.
Caro, ich habe heute einen Tab mitgebracht, der uns von unserer Hörerin Lisa eingeschickt wurde, die allerdings anonym bleiben möchte. Und den Tab habe ich auch selber neulich entdeckt. Und zwar habe ich zu Hause bei mir im Wohnzimmer ein Gerät gefunden, das heißt Fernsehgerät. Und da gibt es dann so ein Einschaltdings, ich weiß nicht, ob du das kennst.
So einen roten Knopf.
So einen roten Knopf. Und dann kann man das anmachen und dann so weiter drücken und Sachen angucken, die man sich nicht aktiv ausgesucht hat, dass man die guckt, sondern man switcht im Prinzip so weiter.
Sogenanntes Zappen.
Ja, das ist wie eine For You-Page, aber in Querformat. Und da lief am 25. April um 20.15 Uhr, eine absurde Uhrzeit für mich, um irgendetwas zu gucken, was ich mir nicht aktiv ausgesucht habe, lief eine Sendung, und zwar auf dem Sender Pro7, und zwar eine Show mit dem Namen Staying Alive, Stars Singen mit Legenden.
Yes, habe ich natürlich mitbekommen, hatte ich auch in der Timeline. Vielversprechende kleine Clips, und ich freue mich total, dass du das komplett geschaut hast und mich jetzt hier reinholst.
Ja, also es gab bereits zwei Ausgaben, die kann man sich komplett auf Join angucken. Und ja, da hat sich das deutsche Fernsehen mal wieder ein Schmankerl an Unterhaltungskunst ausgedacht. Der Titel erklärt ja schon eigentlich, was da passiert. Hier sollen nun Stars auf Legenden treffen und gemeinsam singen. Das ist eigentlich auch schon das gesamte Konzept, moderiert von Tore Schölermann, der doch eigentlich letztes Jahr sein Karriereende bekannt gegeben hat, um McDonald's-Filialen in Aachen zu führen. Habe ich bei LinkedIn gelesen, offiziell bei McDonald's Deutschland. Da wurde nämlich geschrieben, ich habe es nochmal mitgebracht. Willkommen Tore Schölermann. Viele kennen ihn als Moderator von Formaten wie The Voice Kids, The Voice of Germany und TAF. Nun hat er sich bewusst für einen neuen beruflichen Weg bei McDonald's entschieden. Mit mehr Fokus auf Familie, Struktur und unternehmerische Verantwortung. Ja, also jetzt ist er aber irgendwie wieder zurück.
Das eine schließt das andere vielleicht nicht aus. Wenn er da einmal allen erklärt hat, wie die Fritteuse funktioniert, dann kann er ja trotzdem weiter moderieren. Ja,
eigentlich wollte er das aufhören. Vielleicht hat ProSieben ihn auch mittels KI wieder auf die Bühne gebracht. Ich weiß es nicht genau.
Meine Kindheits-McDonalds-Filiale übrigens war eine der Henry-Maske-McDonalds-Filialen.
Ach wirklich?
Ja.
Ach toll.
Hat ja auch mehrere.
Das nur am Rande, denn genau um dieses KI-Thema dreht sich jetzt diese Sendung. Also um diese Duette zwischen den Stars und den Legenden jetzt Realität werden zu lassen, hat ProSieben jetzt aus dem deutschsprachigen Raum bekannte MusikerInnen eingeladen, die man auch aus anderen Sendungen kennt, wie The Voice oder Sing My Song, das Tauschkonzert und so weiter. Das sind in den ersten beiden Folgen die No Angels, Samu Haber, Sascha und Alvaro Soler.
Die drei Traummänner aller deutschen Mütter.
Ja, und das sind aber noch nicht die Legenden, das sind die Stars. Jetzt müssen natürlich noch Legenden auf die Bühne gebracht werden. Und die sind alle bereits verstorben und werden nun mit Hilfe von modernster KI-Technik zum Leben erweckt. Das sind unter anderem Whitney Houston und Elvis in der ersten Folge und in der zweiten Folge, die letzten Samstag gelaufen ist, Amy Winehouse und Freddie Mercury.
Ja.
Alles mit KI, braucht man nicht mal das Medium von Jochen Schropp dafür. Das ist
eine extrem vielversprechende Idee.
Ja, es ist also im Prinzip wie diese AI-Slop-Reels, in denen Prinz im Himmel auf irgendwie Papst Franziskus und John Lennon trifft, aber als deutsche Fernsehshow mit deutschen Fernsehstars. Ja, ich sehe dir die Begeisterung an.
Es ist wirklich,
an.
Ja, Menschen mit KI wieder zum Leben erwecken, ist ja immer extrem, extrem ethischer Vorgang.
Ja, genau. Dazu komme ich gleich noch, was die MacherInnen dahinter dazu sagen. Jedenfalls wurde das dann natürlich mit dem deutschen Fernsehen nicht untypischen Stilmitteln ausgestattet. Da wurde jetzt die ganze Klaviatur gespielt und einfach behauptet, es sind jetzt hier diese echten Stars da. Da muss man sich auf so ein Gedankenspiel einlassen. Es ist Elvis, es ist Whitney Houston natürlich, die auf die Bühne geholt werden und so Jesus Christus-artig jetzt ja dem Tod den Kampf
aus
angesagt
dem Jenseits
haben.
Herausgetreten sind, um endlich einmal mit Samu Haber zu singen.
Richtig. Elvis lebt und so startet die Sendung.
Whitney Houston. Wir holen Legenden zurück auf die große Showbühne. Freddie Mercury, Elvis Presley, und
please welcome the incredible Amy Winehouse.
Das ist so unfassbar.
Ja, total cursed, ne?
Komplett dieser epische Trailer.
Also offensichtlich wurden da jetzt so Tribute-DarstellerInnen, die man von irgendwelchen so Shows kennt, in dieses Studio gezerrt und dann halt hinterher mit KI das Gesicht jetzt so ähnlich dem von Elvis und Freddie Mercury nachempfunden und die Stimme dann auch mal so überarbeitet.
Das heißt, wenn die dann jetzt so reacten und irgendwie die No Angels sich die Hände vor den Mund schlagen, dann reagieren sie auf einen echten Menschen, der dann im Studio auf ihn zukommt,
ja.
Und hinterher wird dann mit Filtern das nochmal.
Das wird nicht genau erklärt.
Amy Winehouse-ifiziert.
Die Magie dahinter soll ein Geheimnis bleiben, aber so stelle ich mir das in etwa vor.
Okay.
Das Ganze hat natürlich, weil wir im deutschen Fernsehen sind, jetzt nun auch noch so einen Castingshow-ähnlichen Wettbewerbscharakter. Es gibt insgesamt 2 Runden, in denen jeweils alle deutschen Stars gemeinsam mit der AI-Slop-Version von eben diesen Legenden nun Songs von den Legenden singen müssen. Also zum Beispiel die No Angels singen mit Whitney Houston ihren großen Hit I Will Always Love You. Das klingt dann ungefähr so.
We both know I'm not what you need.
Gänsehaut.
Das klingt auch schön.
Da kullern die Tränen. Ja, natürlich klingt's schön. Weil Whitney Houston konnte halt gut singen und die KI kann halt gut die Stimme von
aber
Whitney Houston.
Aber die No Angels auch.
Die No Angels auch.
Auf die No Angels lasse ich nichts kommen.
Ja, natürlich. Ich lasse auch auf die No Angels nichts kommen. Aber es ist doch trotzdem komplett plemplem.
Das geht gar
die
nicht.
Zusammen auf eine das Bühne zu morphen bei ProSieben um 20.15 Uhr. So, danach wird es noch wilder, denn die 2. Runde, die dann zu bestehen ist, ist jetzt nun genau das Spiel umgedreht. Hier müssen jetzt die AI-Slop-Legenden einen Song gemeinsam mit den deutschen Stars singen, der aber von den deutschen Stars ist. Also, jetzt sieht man hier zum Beispiel Elvis mit Sascha If You Believe singen.
Ja!
Und da wird das jetzt alles noch ein bisschen skurriler, wenn man diese deutschen Radio-Pop-Songs aus den vermeintlichen Mündern berühmter US-Stars hört, die bereits verstorben sind.
Ganz kurze Frage. Warum singt denn Elvis mit Sascha und nicht mit Dick Brave? Das ist doch viel naheliegender.
Das ist nicht eine Person, da muss man ja Dick Brave einladen. Jetzt hast du den ganzen Trick von Sascha hier öffentlich ausgeplaudert. Das sind 2 verschiedene Personen.
Ups.
Ja, hallo.
Okay.
Das ganze Mysterium seit 25 Jahren aufrechtgehalten von Sascha und du hast das Kartenhaus hier jetzt mit einem Satz zusammenbrechen lassen. Die sind ja nicht im gleichen Ort immer, die machen unterschiedliche Karriere. Aber
okay.
Naja, jedenfalls hat es so geklungen.
To hold you near and satisfy your need.
Das ist noch Sascha. Jetzt Elvis.
You'll shiver as I touch your neck and slowly close your eyes. I can't resist you even if I
try. Ich finde es unglaublich faszinierend, aber auch unglaublich wrong.
Ja, es sieht schon ganz okay aus, ne? Aber trotzdem auch irgendwie schrottig.
Also, man will es schon wissen. Ich will schon wissen, wie würde es klingen, wenn Elvis Sascha singt. Da haben sie mich.
Ja, natürlich. Irgendwie haben sie einen da schon, aber es ist einfach wrong. Naja, danach stimmt jedenfalls das Publikum im Studio vor Ort ab, welcher Auftritt nun das Legendenduett des Abends wird. Und es geht dabei um nicht weniger als den hohen Preis, nämlich um die Staying Alive Schallplatte.
Ah.
Das Ergebnis, das steht fest. Es geht um die Staying Alive Schallplatte, um diesen Award. Es geht um das Legendenduett des Abends.
Ja, also hier die Staying Alive Schallplatte, die steht natürlich sowohl bei Sascha und den No Angels schon ganz oben auf der Bucketlist und bei Freddie Mercury sowieso. Mhm. Ne, das hat er jetzt gerade noch gebraucht, ne, die große Staying Alive Schallplatte in seiner Sammlung. Zwischendrin gibt es dann eben nicht nur diese Duette, sondern auch so kleine Talk-Elemente und da unterhält sich jetzt Tore Schölermann, also der McDonald's-Filialleiter aus Aachen, mit dem echten Elvis.
Ich glaube, das ist der Clip, den ich auf Insta gesehen habe.
Ja. I know, I really know. It is a stupid question, but are you still nervous on stage?
If you think I'm nervous, you're right. Thank you all for coming out here tonight for the show. Thank you.
Ja, und dann tanzen sie, glaube ich, nochmal so zusammen. Dann machen sie ja. Nochmal so ein bisschen, twisten sie nochmal so ein
genau.
bisschen.
Genau, also nicht nur das, sondern Elvis hat zum Beispiel auch sein Handtuch Lucy von den No Angels zugeworfen, oh. Die dann da wie so ein Fan das greift. Und überhaupt, die sind dann natürlich alle total ergriffen. Und es ist der Lebenstraum von allen, ja, hier mal dieses Duett jetzt mit Whitney Houston oder Elvis oder Freddie Mercury oder wem auch immer zu singen. Ne, und dann wird da jetzt so schön mit Emotionen gearbeitet und die sind alle nah am Wasser gebaut. Und hier heute auf ProSieben erfüllt sich dieser große Traum. Also das ist jetzt das Konzept, was ProSieben mitten in diese gesellschaftlichen Debatten pflanzt, darüber, wie KI KünstlerInnen-Karrieren obsolet macht, die Algorithmen von Streamingdiensten wie Spotify langsam aushöhlt oder neuen Content durch geistigen Diebstahl generiert und einfach viele Menschen ja gerade innerhalb kürzester Zeit um ihren Job bangen müssen.
Aber großartige Wahlsongs.
Das
die
stimmt.
Kann uns keiner mehr nehmen.
Das stimmt, die haben wir auf der Haben-Seite. Naja, ich habe jetzt natürlich nochmal meine Tabs geöffnet, um mal zu gucken, was die MacherInnen hinter den Kulissen sich dabei gedacht haben, die das Ganze produziert haben. Das ist nämlich die Produktionsfirma Endemol Shine Germany. Und da hat der Geschäftsführer Fabian Tobias und die Creative Directorin Kerstin Kahlenberg vorher ein paar Statements auf dwdl.de gegeben, die schon sehr spannend waren, aus denen man auch herauslesen kann, dass sie ja doch viel von diesem Experiment erwarten und auch noch eine Menge damit vorhaben. Zum Beispiel sagt hier die Creative Directorin Kerstin Kahlenberg, dass die Wertschätzung und Respekt die oberste Priorität bei diesem Projekt hatten und dass ihnen wichtig war, dass die Legenden nichts machen oder sagen, was sie zu Lebzeiten niemals getan hätten. Mhm. Zum Beispiel Whitney Houston mit Samu Haber, wie sie auf ProSieben sein Hit Hollywood Hills singt.
Nein! So. Nicht mal Fairy Tale Gone Bad. Warum denn Hollywood Hills? Das hätte Whitney Houston nicht gewollt.
Bye bye, Hollywood Hills. I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Remember that we had
ist das
so hätte man
krass.
Auch einfach aufs Grab von Whitney Houston spucken können.
Ja, oder aber auch die an einer Alkoholvergiftung verstorbenen Amy Winehouse, wie sie mit einem quietschfidelen Sascha jetzt nochmal wieder zum Leben erweckt wurde.
It's a beautiful day. Nee. It's a beautiful morning.
I feel lonely.
Nein!
I feel lonely,
Lola,
singt sie.
Lola, lonely.
Ja, ja. Also alles mit Wertschätzung und Respekt. Ein anderes gutes Statement von den Creatoren hinter den Kulissen ist auch von Fabian Tobias, der sagt, klar, am Ende entscheidet das Publikum, ob es jetzt ein Erfolg wird. Wir befinden uns aber bereits in einem konkreten Austausch mit anderen Ländern. Die Kolleginnen und Kollegen in Spanien sind sehr begeistert und auch die Amerikaner schauen sehr genau auf dieses Format. Ja, das Statement war ja vor der Ausstrahlung. Das heißt, die Quoten wissen wir jetzt mittlerweile schon und die waren total grottig bei der ersten Ausgabe. Nur knapp 700.000 ZuschauerInnen, was für eine Show auf diesem Sendeplatz wirklich mickrig ist. Ich weiß nicht, ob Spanien da jetzt noch so großes Interesse gerade dran hat. Die Sendung wurde auch auf Social Media total verrissen, also ist auch beim Publikum durchgefallen. Natürlich auch das, was wir jetzt gerade gesagt haben, es fühlt sich einfach wrong und total geschmacklos an, tote Menschen wieder zu beleben, damit sie in irgendeiner Fernsehshow auftreten.
Ja, und apropos die USA guckte auch drauf. Was ist denn mit den Angehörigen und Nachkommen dieser Leute? Mussten die da irgendwie ihr Okay geben? Kannst du einfach so jede Person da zum Weiß Leben erwecken und singen
oder muss
lassen?
Es dann so eine Person von so ja öffentlichem ja, irgendwie vielleicht. So dass man so Teil der Geschichte ist und deswegen dann ein paar
Siehst
Rechte
du, da stehen
oder
wir
so?
Noch ganz am Anfang auch juristisch
aber wirklich gewonnen hat jedenfalls das Legendenduett von Samu Haber und Whitney Houston mit Hollywood Hills.
Nein, das
in der ersten
ich nicht.
Folge
das glaub ich nicht.
Und in der zweiten Folge hat wieder Samu Haber gewonnen gemeinsam mit Freddie Mercury. Kann es vielleicht auch sein, dass einfach die meisten Fans im Studio von Samu Haber waren, dass die da einfach vor Ort waren und haben ihn da reingevotet. Aber Samu Haber weiß natürlich, dass er den Preis nicht alleine bekommen hat.
Und auch, ich muss sagen, diese Leute, die machen diese Show mit uns auf dieser Bühne für euch. Vielen Dank, Freddy, und vielen Dank, Amy, auch.
Ja, den dürfen wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, denn der Preis, den musst du dir teilen. Und zwar mit The One and Only Freddie Mercury!
Ist das nicht bodenlos? Also wirklich so ein Schrott, den sie da verkaufen.
Ich kann es gar nicht fassen.
Also da ist ja wirklich alles nur behauptet und verramscht dann so JahrhundertkünstlerInnen, die ja auch brüchige Karrieren hatten und teilweise auch wirklich tragische Hintergrundgeschichten.
Freddie Mercury. Tragische Tode.
Ja, Freddie Mercury, der an AIDS verstorben ist. Elvis mit Tablettensucht. Whitney Houston, die alkoholkrank war und zu Lebzeiten unter häuslicher Gewalt gelitten hat. Amy Winehouse ebenfalls Drogensucht, total jung verstorben.
Vielleicht wären denen das alles nicht so ergangen, wenn die zu Lebzeiten einmal mit Samu Haber gesungen hätten.
Oh, das ist alles so geschmacklos, dann diese aufpolierten AI-Versionen dieser Menschen da zum Leben zu erwecken, die halt nicht nur Stars oder so eine Art Maskottchen sind, sondern halt echte Menschen mit echten Problemen, echten Verfehlungen und in echt tot. Und das dann für so eine beschissene deutsche Fernsehshow ist wirklich so absurd, dass da ProSieben versucht, Gott zu spielen.
Wow.
Ach, natürlich. Es ist ja natürlich klar, dass KI sowas kann und dass man dann nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt mit der menschlichen Seele da verwoben und nicht, weil halt KI das klaut. Das ist ja einfach genommen von Sachen, die Menschen erarbeitet haben und dann spucken die das aus in diesem neuen Gewand. Oh, ich finde das wirklich ultra geschmacklos. Und abgesehen davon, von dieser ganzen moralischen Seite, war es auch einfach eine beschissene Show. Also wen wollen die verarschen mit diesen dahin behaupteten Dramaturgien und diesem Wettbewerb, als ob da sich jetzt die No Angels und Sascha irgendwie darum scheren, da jetzt noch diesen Musikwettbewerb zu machen. Also es juckt keinen, so ein Käse und langweilig auch noch. Also wirklich, setzt das ab und nutzt KI bitte zum Krebsheilen oder sonst irgendwas. Aber nicht für so eine Scheiße. Also ich schließe die Tabs dazu jedenfalls. Ich habe es natürlich trotzdem gerne gesehen, weil ich habe nun mal einen Softspot für cursed, schrottige deutsche Fernsehsendungen. Und die hat jetzt auch ihren Weg gefunden in unsere Too Many Tabs-Galerie, wie so manch andere auch schon. Ja, Caro, vielleicht moderiere ich nächste Woche dann einfach mit irgendwie Helga Feddersen oder Evelyn Hamer in diesem Podcast. Mit einer großen Legende. Da können wir uns gegenseitig mal ersetzen, wenn das hier so weitergeht.
Ich bin immer noch fassungslos. Also Boah. Ja.
Bye, bye, oh, gut. Hollywood Hills.
Bye, bye, Hollywood Hills. Ja, Miguel, bei mir geht es heute mal wieder um einen Sportskandal. Diesmal aus dem Baseball. Das ist wirklich eine Sportart, mit der ich mich gar nicht auskenne. Nenn mal ein US-Baseball-Team.
Die New York Yankees?
Genau, das ist die, um die es geht.
Oh ja,
die kenne ich auch.
Von den Mützen.
Gut, das sind genau die, die wir kennen. Ja.
Oh, da bin ich aber beruhigt. Ich mache so, oh Gott, jetzt bin ich hier so on the spot. Aber gut, die New York Yankees.
Die New York Yankees. Und das Drama, das ich jetzt hier unpacke, hat sich eben zugetragen in den 70er Jahren innerhalb des Teams der New York Yankees.
Aha.
Eingesendet wurden mir diese offene Tabs nämlich von Thea. Sie hat mir einen Insta-Post gesendet von einer Baseball-Page, den ich jetzt hier noch nicht reveale. Und dazu nur geschrieben, hallo Caro, das klingt doch nach einem Thema für Too Many Tabs. Absolut, vielen Dank und liebe Grüße, Thea. Miguel, wir starten direkt rein.
Ja.
Was ist passiert? Die beiden Yankees-Spieler, um die es geht, heißen Fritz Peterson und Mike Kekich. Das sind hier heute unsere beiden Protagonisten. Fritz Peterson hat seit 1966 bei den New York Yankees gespielt, in der Position des Pitcher. Das ist der, der die Bälle wirft, habe ich dann nochmal nachgeguckt. Das ist eben eine wichtige Position, wird oft als der wichtigste Spieler in der Defensive angesehen. Und der andere, Mike Kekich, ist 3 Jahre später ins Yankees-Team gekommen und seine Position ist ebenfalls Pitcher. Also 2 Männer im ähnlichen Alter, spielen auf derselben Position, sehen sich auch ein bisschen ähnlich und freunden sich ganz schnell an. Sie freunden sich sogar so gut an, dass sie richtig close werden. Nee, auf eine andere Art werden sie sehr close und verbringen auch viel Freizeit zusammen, gemeinsam mit ihren beiden Familien. Fritz und Mike sind nämlich beide verheiratet seit Mitte der 60er Jahre und haben jeweils zwei Kinder. Und dann soll es wohl nach einem gemeinsamen Kinobesuch
zum Kuss gekommen
im Sommer 72, nein, nicht zum Kuss, Miguel, warte, aber es ist alles spicy, es wird noch spicy genug. Ja, ein gemeinsamer Kinobesuch im Sommer 72 und da soll es dann dazu gekommen sein, dass diese beiden Paare, also Fritz Peterson und seine Frau Marilyn und sein Teamkollege Mike Kekich und seine Frau Suzanne auf die Idee gekommen sind, doch mal einen Partnertausch zu machen.
Ah.
Hier einmal vorweg, no shame im Swinger-Game, soll jeder so machen, wie er oder sie möchte, wenn es für alle consensual ist. Es gibt alle Formen von Beziehungen und sexuellen Vorlieben und Familienkonstellationen, die funktionieren. Also das werten wir hier in keinster Weise ab. Dieser Fall ist nur einfach total kurios, weil hier einfach ein bisschen mehr passiert als ein bisschen freundschaftliches Swing nach Feierabend. Es soll nämlich dann so gekommen sein, dass diese beiden Frauen, also Marilyn Peterson und Suzanne Kekich, sich bei einer Party abgesprochen haben, doch in dieser Nacht mal beim Ehemann der jeweils anderen zu übernachten.
Mhm.
Also Marilyn ist mit Mike nach Hause gegangen und Suzanne mit Fritz. Soweit so gut, aber dabei blieb es nicht. Also diese Party mit Happy End, die war im Juli und im Oktober desselben Jahres hatten die beiden Freunde und Teamkollegen ihre kompletten Familien getauscht und zwar endgültig.
What?
Und das ist ein total krasser Satz in diesem zugehörigen Wikipedia-Artikel. Bis Oktober 1972 hatten die Männer ihre angemieteten Häuser getauscht und waren bei der Familie des anderen eingezogen. Bestandteil des Tausches war die Übernahme der Kinder, die bei den Müttern bleiben sollten, und der Hunde. Ein Terrier bei den Kekichs und ein Pudel bei den Petersens.
Ist nicht dein Ernst.
Doch!
Die haben das Leben übernommen.
Ja. Und das gibt diesem gleichberechtigten bisschen Rumgeswinge zwischen diesen beiden befreundeten Paaren irgendwie auch einen anderen Angle. Man hat so das Gefühl, es gibt hier so zwei Pakete aus Frau, Kinder, Hund, Haus. Und diese Männer untereinander tauschen so ihre Lebensmodelle. Und auch, dass nicht so richtig zur Debatte steht, erstmal, ne, wie sortiert man sich neu? Wo wollen die Kinder vielleicht wohnen? Vielleicht wäre es auch gut, zusammen woanders hinzuziehen. Also es ist so ein zweifaches, sich jeweils in ein gemachtes Nest sozusagen setzen. Also wirklich nahtlos in ein anderes Leben übergehen. Mhm. Mit einer neuen Frau, mit neuen Kindern, die nicht die eigenen sind. Und natürlich am krassesten einem Hund, der nicht der eigene ist.
Ja, das geht gar nicht.
Ist komplett abgefahren.
Das ist die rote Linie, dieser Hund.
Aber wirklich.
Aber das ist ja wirklich kurios. Also das hat ja auch ein bisschen was von so, vielleicht sogar so Machtfantasien, dass man so in dieses Leben des anderen eindringen kann. Aber dadurch, dass es ja auf Gleichseitigkeit beruht, ja auch wieder nicht. Das ist ja auch wieder 50-50.
Es ist total, was ist da los? Man kann es nicht richtig, also.
Haben das Psychoanalytiker schon untersucht?
Ja, ich finde, man kann es ganz schwer durchschauen, wie abgesprochen das genau war und wer da jetzt der Motor war und für wen das weniger oder mehr okay war oder ob es für alle okay war. Soll es ja auch geben, ist ja auch fein. Und es gibt tausend Patchwork-Familien, die funktionieren. Why not? Aber irgendwie ist das kurios. Und sie haben es tatsächlich auf einer Pressekonferenz auch so ausgedrückt. Da hat Mike Kekich gesagt, we didn't trade wives, we traded lives. Wir haben unsere Leben getauscht. Von heute auf morgen. Und diese Pressekonferenz, die gab es nicht sofort. Erstmal wusste es die Öffentlichkeit gar nicht. Gab ja auch irgendwie erstmal keinen Grund für die, das öffentlich zu machen. Es gab auch kein Social Media, wo Leute irgendwie was hätten ahnen können oder so. Sondern es hat bis zum nächsten Frühling gedauert. Bis dahin wusste nur ein Mitspieler davon bei den Yankees. Und irgendwann haben sie dann den Manager darüber informiert.
Das ist geiler Gossip, wenn das passiert
über
in deinem
die neue
Team.
Situation.
Du bist der Einzige, der das weiß. Das stelle ich mir wild vor.
Ja. Ja, und du fährst jetzt nach Hause, ne? Ach, du fährst ja jetzt da lang.
Ja, genau. Ja, we know. We listen and we don't judge.
Ja, also bis zum Frühjahr 73 war erstmal nichts von diesem Tausch bekannt. Wahrscheinlich auf Anweisung des Eigentümers der Yankees, nämlich George Steinbrenner, der wohl, was ich so gelesen habe, sehr viel Wert auf so ein skandalfreies Team gelegt hat und so einen sehr wholesome familiären Vibe, der immer geherrscht hat bei den New York Yankees. Mhm. Und das ist natürlich so ein kleiner Querschläger, so eine spicy Life-Switch.
Kleiner Bruch-Story.
Ja, und da jetzt aber immer mehr Informationen dann doch durchgesickert sind, hat man jetzt beschlossen, bei den Yankees die Presse offiziell zu informieren. Und es war dann eben beiden Spielern auch wichtig, dass sie diesen Tausch nicht als so einfach rein sexual Frame, sondern eben sagen, das ist im Interesse aller passiert, das war unsere gemeinsame Entscheidung. Dann haben sie beide am selben Tag, im März 73, eine Pressekonferenz gegeben, der eine am Morgen, der andere am Nachmittag, wo sie dann eben das gesagt haben mit We didn't trade wives, sondern lives. Und dann soll auch der General Manager gesagt haben, Lee MacPhail, ja, jetzt müssen wir wohl den Family Day absagen. Ja, aber weißt du, was da noch so alles passiert?
Nicht, dass alle Spieler einmal mit den Familien wechseln, untereinander. Die Reise nach Jerusalem, aber mit den Familien.
Also das Medienecho war riesig, natürlich. Das war eine riesige Sensation. Das sind die 70er, so ein extrem prüdes Nordamerika, wo dann so eine Story reinclasht. Aber halt auch die Zeit, wo es eben losging, dass so Privates von Prominenten auch immer mehr Relevanz hatte und immer mehr öffentlich besprochen wurde, wurde eben schnell zur National Story auf sämtlichen Titelseiten, viele Artikel, gerade auch, weil es so ein berühmter, traditionsreicher Baseballclub ist wie die New York Yankees. Ja, es wurde total natürlich aufgeblasen, auch zu einem moralischen Skandal. Sehr viele Leute haben das total verurteilt.
Es ist auch nicht sehr American, da ist ja immer alles nochmal ein bisschen prüder bewertet.
Total. Der Vorsitzende der Major League war sehr entsetzt über diesen Vorgang. Also viele haben das dann so gesehen, dass das auch einen Schatten auf den Sport Baseball an sich wirft. Das wurde sehr...
Oh mein Gott.
Ja, ja. Einer, der das Ganze nicht so schlimm oder eher als Privatsache angesehen hat, war der Vereinsmanager der Yankees. Und auch die meisten Mitspieler haben das quasi ja aus ethischen Gründen eher abgelehnt, aber haben es trotzdem eher so ein bisschen, ja, als jetzt nicht unbedingt den Verein betreffend empfunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das ausgegangen, ne? Wie Vincent Groß sagen würde, happy wife, happy life.
Oder er macht keine Getränkesongs mehr gerade.
Nee, er macht jetzt heterosexuelle Songs.
Ja, er macht jetzt heterosexuelle Songs darüber, dass wenn die Frau glücklich ist, er auch glücklich ist.
Happy wife, happy life. Genau. Naja, gucken wir mal, happy wife, happy life. Es war nämlich dann so, dass nach ein paar Wochen nach dieser denkwürdigen Pressekonferenz wurden diese neuen Paare jetzt mal gefragt, wie es denn so läuft.
Ja.
Und Suzanne Kekic, die ja jetzt mit Fritz Peterson zusammengelebt hat, hat gesagt, supi, everyone is really happy with the situation. Aber aus dem anderen Haus kam ein bisschen andere News. Da hat nämlich Mike Kekic überraschend gesagt.
Mike Kekic, however, had a completely different story to tell the press, explaining that he and Marilyn Peterson had already split up and that he wanted his old wife and family back and that somewhere inside he'd like to kill Peterson.
Oh.
Also Mike Kekic will seine Frau zurück, seine alte Frau und seine Kinder. Und deep down möchte er gerne Fritz Peterson umbringen.
Oh.
Klingt nicht mehr so, everyone is very happy mit der Situation. Also Mike Kekic und Marilyn Peterson sind bereits getrennt, wenige Wochen später. Und Mike will zurück in sein altes Leben, das er ja vertauscht hat, wie eine Pokémon-Karte. Und jetzt zieht Marilyn Peterson mit ihren beiden Söhnen nach New Jersey und heiratet später erneut. Und Mike Kekic wird von den Yankees wegverkauft nach Cleveland. Hat danach noch in Japan gespielt und in Texas und in Seattle. Also er wurde viel hin und her verkauft. Und nach eigener Aussage hat seine Karriere als Baseballspieler unter diesem Skandal sehr gelitten, sodass er dann irgendwann als Versicherungsgutachter gearbeitet hat und später wieder geheiratet hat und eine weitere Tochter bekommen hat. Also, er hat das Ganze bereut, diesen Tausch. Und da wird es jetzt auch nochmal unfassbare Formulierung in diesem Wikipedia-Artikel. Kekic hat nämlich erklärt, es ging da nicht ganz mit rechten Dingen zu, dann auf einmal bei diesem Tausch. Nämlich hätten sie eine Absprache gehabt, diese beiden Freunde untereinander, wonach der Tausch bei Unzufriedenheit einer Seite rückgängig gemacht wird. Also wenn einer sagt, nee, doch nicht, dann tauschen die wieder zurück in ihre alten Familien. Und die Frauen machen das dann wieder alles mit. Und dann hat eben Mike Kekic gesagt, dass Peterson diese Absprache gebrochen hat. Peterson antwortete, diese Absprache hätte nur bis zum 14. Dezember 1972 gegolten. Zu diesem Zeitpunkt hätten die neuen Familien 2 Monate miteinander gelebt und alle Beteiligten hätten nach einer kurzen Phase der Rückkehr zur alten Familie eine endgültige Entscheidung getroffen. Also die haben sich da noch so Fristen gesetzt, bis wann man da Zeit hat noch zu sagen, ich würde das gerne zurückziehen, also Umtausch bis zum 14. September. Also total krass, dass es dann irgendwie noch so, ja, so institutionalisiert wurde, dieser Lebenstausch. Und tatsächlich sind aber Fritz Peterson und Kekics ehemalige Frau zusammengeblieben und haben sogar geheiratet, 1974. Also da war es anscheinend...
Okay, die wahre Liebe dann.
Die wahre Liebe, total krass. Aber auch, wie bei Kekic, hat sich das so ein bisschen negativ auf Petersons Karriere ausgewirkt und er konnte nicht mehr so richtig anknüpfen an seine früheren Erfolge. Hier stand noch, er war danach auch Versicherungsmakler, Bibelverkäufer und Lehrer.
Und wurde dann ersetzt von diesem Hund aus Airbud, der Baseball spielt. Ja, kennst du den Film?
Genau, ja. Und tatsächlich ist das bis heute natürlich ein iconic Milestone in der US-amerikanischen Sportgeschichte.
Aber dann ist ja doch wieder diese Machtdemonstration eine Frage plötzlich, wenn das jetzt nicht einvernehmlich mit beiden Seiten gleich verhandelt wurde.
Ja, total. Und ich habe hier so einen alten, abfotografierten Zeitungsartikel gefunden, wo auch so ein bisschen andere Töne angeschlagen werden. Da stand nämlich drin, Mike started to campaign for my wife about in August. He talked to me seriously about it. He told his own wife, Susan, that he loved Marilyn more. Also da wirkt es für mich so, als hätte Mike da so ein bisschen gepressured, dass er lieber mit der Suzanne zusammen wäre. Mhm. Aber am Ende war er dann ja der Unzufriedene,
ja,
der wieder zurück wollte. Das klingt auch vielleicht ein bisschen nach Midlife-Crisis.
Das ist alles so auch, spielt auch mit dem Gedanken, dass Frau und Kind und Leben halt auch so ein Besitz ist und nicht eigenständige Wesen. Mhm. Das spielt damit, dass wenn man dann in dieser Denke erstmal drin ist, dass wie so eine Art Machtdemonstration ist, sich dann die Frau des anderen einfach zu nehmen. Also es hat auch dann sowas Erniedrigendes für den anderen, der dann unzufrieden ist. Also das ist eine total messy Situation.
Irgendwie schon und irgendwie
aber anfänglich
ich
haben
aber
sie sich ja gleichzeitig drauf eingelassen.
Ja, und ehrlich gesagt auch, wenn dann das zu viert beschlossen wird und dann gehen zwei davon als total happy couple hervor, die für immer verheiratet bleiben, ist schon vielleicht recht klar, dass die einfach sich vielleicht fremd verliebt haben, wie es immer so schön heißt bei Temptation Island, und die anderen beiden da so ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt haben. Also ne, vielleicht war da einfach zwischen denen klar...
Ein Plan, der geschmiedet
ja,
wurde.
Ja, das weiß man alles nicht, das kann man jetzt nur mutmaßen, es ist alles recht spicy, aber so ein bisschen zeichnet sich ja dann schon ab, wer da vielleicht mehr Bock auf dieses Rumgetausche hatte als der andere. Bis heute landet diese Geschichte in sämtlichen Rankings der größten Sex-Sportskandale und Yankees-Momente aller Zeiten. Und noch jemand ist obsessed mit diesem Thema, nämlich Matt Damon und Ben Affleck.
Ja, das glaube ich. Die haben bestimmt das selber schon mal privat nachgespielt.
Die beiden sind ja auch befreundet und haben viele Filme zusammen gemacht und wollen wohl seit über 15 Jahren diese Geschichte verfilmen.
Ah, aber haben sie noch nicht.
Haben sie noch nicht und dafür gibt es auch irgendwie verschiedenes Gemunkel, warum nicht. Manche Journalistinnen haben wohl eher bezweifelt, dass die beiden da das nötige Mitgefühl aufbringen, diese Protagonisten da zu spielen. Dann heißt das manchmal, sie waren irgendwie kurz davor, das anzustoßen, dann wollte aber Ben Affleck lieber Batman machen. Dann hieß es wieder...
Mit Damon auf dem Mars, Kartoffeln anpflanzen.
Genau, und dann hieß es, dass auch die beiden Männer gefragt wurden, hier Fritz und Mike. Und während Fritz Peterson sogar einen Beratervertrag für die Produktion annehmen wollte, habe Mike Kekic mit einer Klage gegen den Film gedroht. Der Unzufriedene, der da
komisch
wieder nicht da raus wollte aus der Nummer.
Ja,
also man weiß nicht so genau. Ich habe verschiedenste Artikel darüber gefunden. Jetzt gehen sie in die Planung, jetzt aber wirklich. Die sind aber auch schon wieder 10 Jahre alt und zwischendurch hört man mal wieder, sie wollen diesen Film jetzt aber wirklich machen und es kommt aber nie dazu. Deswegen bin ich total gespannt, ob uns der große Yankees Family Swap Film eines Tages erwartet von Matt Damon und Ben Affleck. Aber bis dahin schließe ich erstmal meine Tabs. Und vielen Dank an unsere Hörerin Thea.
Ja, dann hätten wir es ja auch für diese Woche mal wieder geschafft hier. Falls ihr da draußen auch Rabbit Holes und Tabs habt, die ihr bei uns besprochen hören wollt, dann schickt ihr uns doch gerne. Wohin denn, Caro?
Naja, also das ist ja ganz einfach.
Ja, ist das so einfach?
Ja, man kann zum Beispiel eine Mail schreiben.
Ach.
An toomanytabs@ndr.de.
Ach, und noch?
Oder man slidet uns in die DMs. Auf unseren Socials, zum Beispiel Instagram gerne. Da heißt du @MiguelRSA und ich heiße @CaroWorps. Schreibt uns da gerne von euren offenen Tabs und euren Rabbit Holes. Da freuen wir uns drüber. Und vielleicht ist da ja was dabei für unsere nächste HörerInnen-Folge. Und ansonsten freuen wir uns weiterhin auch über euer Feedback, eure Kritik, darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und
natürlich
gut bewertet.
Gerne 5 Sterne geben, immer mal so draußen laut reden über den Podcast, im Bus zum Beispiel, damit die anderen das auch mitkriegen.
Ja. Oder immer, wenn euch jemand irgendwie eine Anekdote erzählt, sagen, habe ich schon bei Too Many Tabs gehört.
Ja, selbst wenn ihr es nicht bei Too Many Tabs gehört habt, kann man immer mal sagen.
Ja.
Und jetzt haben wir natürlich noch das Highlight einer jeden Folge, nämlich die Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Ah, heute haben wir eine Cross-Promo zu einem Thema, das wir hier bei Too Many Tabs auch schon besprochen haben. Stichwort, Caro, wenn wir Freunde wären, dann würdest du so eine Cross-Promo hier überhaupt nicht machen.
Ja, natürlich der historische Breakup von Tic-Tac-Toe. Und unsere Kollegin Meret Reh, die ist noch viel tiefer ins Rabbit Hole gestiegen und hat sich für den Podcast Reclaim Tic-Tac-Toe mit der Geschichte von Tic-Tac-Toe auseinandergesetzt. Deutschlands erste Girlband, die Mitte der 90er über Rassismus, Sucht und weibliche Wut rappt, als das in den deutschen Charts noch niemand gemacht hat. Es geht um die Macht der Medien und eine Band, deren Einfluss bis heute unterschätzt wird.
Reclaim Tic-Tac-Toe findet ihr ab jetzt in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört da doch gerne mal rein.
Cross-Promo-Ende. Cross-Promo-Ende?
Ja.
Wir am Ende. Guck mal aufs Fenster, ob die Hochzeit noch ist, bitte.
Ja, warte.
Ich will jetzt da nicht noch in Häppchen- und Sektempfang reinlaufen.
Die sind weg.
Oh.
Der rote Teppich ist noch da und die Stühle, aber die Leute sind
bereits
drin.
Ja, die sind jetzt drin und dancen.
Die haben wahrscheinlich schon die ersten Aperölchen drin. Quatsch, die hassen uns nicht. Die freuen sich, dass sie heiraten dürfen neben Too Many Tabs.
Oh Gott.
Da freuen die sich doch am meisten.
Ah, der schönste Tag im Leben.
Ja.
Und daneben wird hier die KI Whitney Houston angeguckt.
Bye bye Hollywood Hills forever und bye bye ARD Sounds, aber nicht forever, nur bis nächste Woche. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.